eine ganz andere Qualität bekommen hat, als sie vorher hatte. Indem sie eben parlamentarisch abgesegnet ist. Indem sie nicht mehr kann, irgendwie an einen faschistischen Diktator zugeschrieben werden. Also auf eine Art hat eine breite Abstützung von diesen Zuständen stattgefunden, wo möglich sein, weil der ganze Machtapparat vom Staat, Polizei, Justiz, völlig unantastet einfach übernommen worden ist. Früher waren sie Frankisten, sie waren Demokraten.
Aber es sind noch die gleichen.
Aber es sind die gleichen, ja. Mhm. Im Buch mit den Briefen von der Eva Forest, wo wir nachher noch darauf zu sprechen kommen, habe ich einen Abschnitt gefunden, den ich irgendwie gestutzt habe. Ich möchte auch noch schnell vorlesen. So hat das spanische Kabinett unter Vorsitz von General Franco ein neues Antiterrorgesetz erlassen, das der Polizei weitreichende Vollmachten einräumt und für schwere politische Verbrechen nahezu automatisch die Todesstrafe vorsieht. Es ermächtigt die Polizei unter anderem, Haussuchungen ohne richterlichen Beschluss vorzunehmen und verdächtige Personen länger als 72 Stunden festzuhalten. Diese Maßnahmen muten 30 Jahre nach der Überwindung des Faschismus in den anderen Ländern Europas grotesk an. Aber sie werden den Kampf aller Demokraten gegen diese Diktatur, die das spanische Volk schon so viele Opfer gekostet hat, nur noch erbitterter werden lassen. Ja, eben, da ist also ein neues Antiterrorgesetz erlassen worden. Das Buch ist, glaube ich, von 1975. Und da muss er grotesk haben, dass man Personen länger als 72 Stunden festhalten kann. Inzwischen, unter der sozialistischen Regierung González, ist ungefähr glaub, die dritte Neuauflage von dem Antiterrorgesetz in Kraft treten. Und jetzt kann man eben 40 Jahre nach der Überwindung des Faschismus in anderen Ländern Europas kann man Personen ohne richterlichen Beschluss 10 Tage festhalten, incommunitados. Oder wie heisst es? Incommunitados. Ja. Ja. Gut, oder eben nicht gut. In dieser Zeit werden die Leute gefoltert und man hat in dem Bericht von der Eva Forest besonders imponiert, wie die draussen auf die Leute nachher warten. Wie die Zeit, die die anderen leiden, irgendwie ausfüllen, für mit ihnen zusammen zu sein. Das finde ich etwas sehr Sinniges.
Ja, es hat in Freiburg am Abend vorher einen Film gegeben über das Baskenland und Widerstand im Baskenland. Und dort ist das auch dokumentiert worden. Und sehr eindrücklich war es, wo sie gefilmt haben, wo so eine Gefangene so nach diesen 10 Tagen zurückkommt in ihr Dorf. Und das ganze Dorf, also alte, junge, kreuz und quer dort war. Und sie ist gekommen und das ist so irgendwie verlegen rumgestanden. Und nicht so heroisch, weißt du? Mhm. Irgendwie, sondern ganz so eine Bescheidenheit gehabt. Und die Leute haben irrsinnig zum Teil gerannt vor Freude, dass sie wieder da ist und so. Und haben, ja, haben ihr das Gespür gegeben, dass sie eben total hinter ihren Stöhen.
Mhm. Und weißt du, was sie nachher erzählt, von Wichtigkeit, von Bedeutung, die das hat, dass die Person nachher erzählt, also das braucht eine irrsinnige Überwindung, dass du erzählst, was mit dir da ist angestellt wurde. Aber was das für eine Bedeutung hat, sowohl für sie, dass sie sich irgendwie von dem freireden kann, von dem Schmerz, von den Schmerzen und von der Erniedrigung kann befreien und was es zugleich bedeutet für die anderen, die dem zuhören und die 10 Tage völlig mit ihr waren, ohne aber genau zu wissen, was läuft. Und nachher das hören von einem Menschen, den sie kennen, wo sie Beziehungen haben, was mit dem Menschen gelaufen ist, das finde ich auch gut, dass sie das gesagt hat. So.
Ja, und ich glaube, eben, es funktioniert nicht so, wie sich die Schmier und die das vorstellen. Weil es wird ja gemacht als Einschüchterung, als Abschreckung, weil eben die meisten haben ja nachher gar keinen Prozess, oder? Die werden einfach mehr oder weniger willkürlich reingenommen und kommen wieder raus. Und ich kann mir vorstellen, dass die denken, ja, wenn die Leute erzählen, wie heavy das ist, dass ihnen wieder Horror einfährt. Und so wie sie aber damit umgehen, indem sie eben irgendwie von Anfang an dabei sein fast, oder? Dass es eben anders wirkt, oder? Gerade umgekehrt im Grunde genommen.
Mhm.
Und da hat sich gerade durchkreuzt.
Ja. Ja, lassen wir nochmal ein Stück nochmal von Cortato, La Familia Iscariote.
Domus Aurea, Federis Arca, Refugium Peccatorum, Consolatris Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum.
Domine Iscariote! Sabotaje! Rebelión! Desobediencia! Agitación!
Primera banda en el mundo que practicó el ska hardcore. Activismo, dinamita en iglesias, entre canción y canción. No permanece unida la familia Iscariote, aunque hablen últimamente de formar un ochote.
Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación.
Una entrevista en casete teníamos grabando. De muy mala hostia se nos quedaron mirando. Decirle a Judas si le ven, nos dijeron que reparta las monedas que por el hippie le dieron.
¡Au! ¡Sabotaje! ¡Rebelión! ¡Desobediencia! ¡Agitación!
Ich möchte jetzt noch schnell auf etwas anderes zurückkommen, wo Eva Forest in ihrem Referat erwähnt hat, nämlich die Deportationen. Wir haben letzten Sonntag schon davon geredet. Und zwar ist das eine neue fiese Idee. Und zwar Anfang 1984 sind der Spanisch und der Französisch Innenminister zusammengehockt und haben da ein paar Sachen ausgeheckt zur Bekämpfung von der ETA. Und es hat im französischen Baskenland sehr viele baskische Flüchtlinge, politische Flüchtlinge, sehr wenige allerdings haben nur haben den politischen Status, sie als politische Flüchtling anerkannt. Aber es ist, dort waren sie mehr oder weniger so toleriert gewesen, Toleranzbewilligungen gehabt. Und im 1984 ist ein ziemlich grosser Schlag gelaufen gegen sehr viele von diesen Flüchtlingen. Sie sind nämlich deportiert worden, und zwar es waren nicht irgendwelche Anklagen oder irgendwelche Haftbefehle gegen die Leute. Sie waren einfach namentlich bekannt. Und die Franzosen haben nachher im 84, 25 ETA-Leute deportiert in Länder wie Togo, Santo Domingo, Ecuador, Venezuela. Weitere 25 innerhalb von Frankreich selber deportiert bzw. verbannt in entlegene Gebiete im Norden. Und die Deportationen, da hat man nachher von diesen Leuten überhaupt nichts mehr gewusst.
Also die ins Ausland, meinst du?
Ja, die ins Ausland, aber auch die, glaube innerhalb des Landes, die hatten keine grossen Kontaktmöglichkeiten gehabt. Also, haben sich nicht können so frei bewegen. Einfach.
Haben sich ständig müssen melden, sicher. Und,
Ja, wobei, also ich muss sagen, innerhalb von Frankreich weiss ich gar nicht genau, wie die Bedingungen sind oder gewesen sind.
Ja.
Da sind immer noch sie. Man weiss ein bisschen etwas über Bedingungen in anderen Ländern, aber auch nicht sehr viel, und es ist auch sehr unterschiedlich, weil die Länder selber sind nicht sehr begeistert gewesen. und werden aber dort auch unterschiedlich behandelt. Häufig sind sie in einer Art Haus, mit einer Art Hausarrest unter Bewachung, können nicht sich frei bewegen außerhalb von dem Haus, können vielleicht einmal in der Woche unter Bewachung in die Stadt und so und haben sehr, also keine Kommunikationsmöglichkeiten, kein Telefon und Briefverkehr ist sehr schwierig und die Psyche von Verwandten, also wenn überhaupt von diesen Stutz rum ist, dass sie so weit können anreisen, um einen Besuch zu machen, wenn sie endlich mal herausgefunden haben, wo die überhaupt sind, wo sie hin sind, gefährdet worden. Dann ist es immer noch schwierig, eine Besuchsbewilligung überzukommen. Dann müssen sie ein Visum haben und das Visum wird dann verzögert und das alles so. Sehr mühsam. Und es gibt auch, es werden nicht alle an gleichen Orten deportiert, sondern an verschiedenen Orten. Die kommen allein irgendwie in ein Land und sind dort richtig isoliert und wissen von nichts. Und aktuell, also die Deportationen sind nach dem 84 immer noch weitergelaufen. Und ein Fall aus dem 86 werden wir jetzt noch etwas konkreter beschreiben.
Die Situation in Euskadi. Am 10. Januar 1986 wurde der zur baskischen Oligarchie gehörende Unternehmer Guzman in einer, gemäß Medien, sauberen und effizienten Polizeiaktion aus den Händen der ETA Militar befreit, ja, für ein Zeichen, die ihn zur Zahlung der Revolutionssteuer hatte zwingen wollen. Bei der darauffolgenden Massenverhaftung wurden etwa 30 Personen festgenommen. Einen Tag darauf gelang es der linksnationalistischen Zeitung Echin, die schmutzigen Hintergründe dieser Aktion aufzudecken. Spanische Polizisten folterten in Ecuador die zwei baskischen politischen Flüchtlinge Etxegaray und Aldana während 48 Stunden. Die dabei erzwungenen Aussagen halfen dann zur Auffindung des entführten Industriellen. Ein perfektes Zusammenspiel dreier sogenannter sozialdemokratischer Regierungen also. Der französische Mitterrand, der entgegen den Menschenrechten und dem Asylrecht die zwei im französischen Baskenland wohnenden politischen Flüchtlinge im Oktober respektive im Dezember gegen ihren Willen nach Ecuador hatte deportieren lassen. Dann der ecuadorianische Febres, ein treuer Regenfreund, der einerseits die Flüchtlinge unter strengem Hausarrest und ohne jegliche Ausweis- und Reisepapiere gefangen hält. Andererseits den spanischen Folterern freie Hand ließ. Und letztendlich der Drahtzieher der ganzen Geschichte, der spanische González. Ein ähnlicher Versuch, weitere aus Frankreich deportierte Basken auf den kapverdischen Inseln zu foltern, misslang wegen der Weigerung der dortigen Behörden, die spanischen Polizisten zu den Flüchtlingen zu lassen.
Ich finde das eben schon verrückt, irgendwo mit diesen Deportationen. Und das erste Mal, als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht noch besser als Auslieferung. Weißt, aber ich habe gar nicht realisiert, dass gegen die Leute gar kein Haftbefehl rum ist und dass die Spanier gar nichts gegen sie haben. Also eigentlich, und es auch gar keine gesetzliche Grundlage überhaupt gibt. Das ist nochmal etwas anderes, oder, für die Deportation. Aber irgendwie die Idee von Deportation im Gegensatz zur Auslieferung, die sie ja mittlerweile auch haben angefangen zu machen, also Frankreich an Spanien.
Mhm. Im Juli.
Ja. Dann hat es irgendwie dann noch fast wie so eine Ausweg, weißt du, so halb getönt. Aber eben, wenn man das irgendwie anders vorgestellt hat, dachte ich, die könnten sich dort irgendwie frei bewegen. Die werden einfach in das Land geschafft, aber dort nachher.
Ja. Und wir haben ja nachher mit der Eva Forrest, nach ihrem Referat, haben wir noch eine Art ein Interview gemacht, wo sie recht ausführlich sich zu den Deportationen geäußert hat. Und was du da sagst, eben, dass man sagt, ja, besser irgendwo in die Welt kommen als in den Knast. Mhm. Und so, das hat sie genau geschildert als Zweck von dem Ganzen. Ja. Oder? Und das scheint eben abzulaufen bis so in näheren Umkreis von Telgeleuten. Dass man das erste Mal so sich vorstellt.
Ja, solange man nicht weiss, wie, also wie es den Leuten dort geht und das, unter was für Bedingungen. Oder?
Ja, aber also, seht ihr das so recht präzise? Hat sie das so interpretiert, einfach als eine Art also eine Verlängerung und eine Erweiterung, Weiterfassung vom Knast, vom Hochsicherheitstrakt? Ja. Eine Art Weltknast wird da geschaffen.
Ja.
Sie hat nachher, das vor ist das noch in dem, was Marina gelesen hat, ist noch kurz erwähnt worden von der Kap Verde, oder das hat ja. Sie, dort hat sie auch noch erwähnt, ja, überhaupt das Gefühl, all das Material, wo da zu dem Fall zum Beispiel vorgelegen ist, hat sie eigentlich zusammengetragen, hat probiert, die ganze Welt herumzurufen und so probiert, die zu erreichen, oder? Und sie hat wahrscheinlich das am Egin mitteilen gehabt. Und dort hat sie gesagt, dass also noch eine zusätzliche Figine da gelaufen ist, dass nämlich nachher ein Pressekommuniqué von der Schmier irgendwo zu Bilbao rausgegangen worden ist, wo die gesagt haben, die gelungene Polizeiaktion habe können stattfinden wegen Aussagen von reumütigen Terroristen auf der Kap Verde. Oder? Dort hat sie aber erzählt, wie zugleich mit einer so Wirtschaftsdelegation von Spanien ein Typ übergereist ist, der sich nachher als Schmierchef irgendwie zu kennen gegeben hat. Und als er nicht zu suchen kam, haben sie das beschlossen, dass sie das eben so deichseln, dass sie zugleich die Typen, die dort auf der Kap Verde isoliert sind, dass sie die auch noch können diskreditieren konnten, haben sie eben gesagt, die haben die Aussagen gemacht. Sie sind reumütig, oder? Und in Wirklichkeit sind die irgendwo eben unter schwersten Folter erzwungen worden in Ecuador, bei zwei anderen.
Ja, das mit dem, also das ist ja wirklich ein enger Zusammenhang mit dem reumütigen Gesetz, dem sogenannten grosszügigen Angebot von der spanischen Regierung an ETA-Leute, die bereit sind, sich wieder sozialdemokratisch Staat zu integrieren. Aber das hat irgendwie halt das viel weniger als zum Beispiel in Italien oder so. Also es gibt wahrscheinlich schon Einzelne, die den Kippen und den sozialdemokratischen Staat auskosten. Aber
ja.
Sie sind, glaube ich, recht müde damit. Also.
Am Putschitzer Freude aus der besten Zeit von Bob Dylan. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Subterranean homesick blues.
With the people. John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat badge out laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, watch your plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride frail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals and try to forge your scandals. Don't want to
chew gum, the pump don't work cause the vandals took the handle.
Also mir hat die Eva Forest, dass ich sie gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt.
Wir sind extra wegen ihr gegangen.
Ja, natürlich sind wir wegen ihr gegangen, auch wegen dem Rechtsanwalt von Heri Batasuna Montero. Der hat mich auch interessiert, was er gesagt hat. Und das können wir vielleicht ein anderes Mal irgendwie noch bringen. Aber ich bin schon mehr wegen ihr gegangen, weil ich habe ihre Geschichte von früher ein bisschen mitbekommen habe. Ich erinnere mich noch, dass man mal auf Gas gegangen ist wegen ihr. Es hat eine rechte Massenbewegung gegeben, ganz am Schluss so vom Frankismus um ihren Fall, um ihre Verknastung. Sie hat den sogenannten Übergang im Knast mitgemacht, gell?
Ja, sie ist erst...
Sie ist im September 1974 reingekommen und rausgekommen ist sie...
1. Juni 1977.
1977. Ja. Und reingekommen ist sie wegen irgendeinem Attentat in der Gallia de Correos.
Ja, also es waren zwei Sachen, die vorgeworfen wurden. Erstens eine Beteiligung am Attentat gegen Carrero Blanco.
Ah, da könnten wir gerade mal...
Das ist Franco Salto gegen Carrero Blanco. Ja,
da könnten wir gerade mal ein Buch, das wahrscheinlich schon lange nicht mehr aufweht, weil die Frage ist inzwischen schon noch eingegangen, nachdem sie wahnsinnig mystisch wurde, sie im Trikot nämlich, ist er jetzt ganz von Bildfläche verschwunden. Aber der hat ebenfalls in seinen besten Zeiten mal ein Gute Buch rausgegeben. Ja, und vor allem das eine, das geheissen hat, wie hat es geheissen auf
Deutsch? Operation Ogro. Operation Menschenfresser, aber Ogro Operation Menschenfresser hat es geheissen. So.
Ja, das ist also sehr, da bekommt man ganz...
sehr empfehlenswert, ja, es ist spannend.
Da bekommt man ganz glänzige Augen. Beim Lesen, oder?
Ja, es wird also beschrieben... wie das Attentat ist vorbereitet wurde und was da alles für Schwierigkeiten sie waren, zu überwinden und so.
Ja, und
bis es geklappt hat.
Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es nicht mehr im Buchhandel, jetzt müssen wir das Antiquarius suchen. Oder noch besser, man geht zu vielen 68ern, die noch oben sind, die ihre Bücher nicht mehr nötig haben und klaut mir das aus dem Büchergestell.
Ja, das ist schon eine Idee.
Eben, und dann, wo die Demo war, um einen Fall von der Eva Forest und Marie-Luz Fernandes, wo irgendwie ihre Geheimdienstaktion, denn sie sollen verwickelt werden in das Attentat, das vermutlich von der Rechten war, das zweite von der Gallier de Correos, oder?
Ja, das war ein Attentat auf einer Cafeteria namens Rolando. Und das war so ein Schmierkaffee, also ein Kaffee, wo Schmier einfach immer gegangen sind. Und ausgerechnet an diesem Tag war kein einziger Schmier drin.
Ja.
Also ein bisschen seltsam. Es sind einige Leute dabei umgekommen, ich weiß nicht wie viele. Ja. Und das haben sie dann einfach in Zusammenhang gebracht, die beiden Attentate. Und haben sie für beides angeklagt.
Ja. Und im...
Teta hat die Verantwortung übernommen für das Attentat gegen Carrero Blanco. Hat aber klar dokumentiert, dass das andere Attentat eben... aus einer faschistischen Ecke kommt.
Ja, und im Zug von der Kampagne, also es ist mal ein Text geschrieben worden, nachher, nachdem, also schon in der späteren Zeit, wo sie gehockt ist, wo wahnsinnig mobilisiert hat, wo wahnsinnig viele Frauen vor allem sind das gewesen, zum Beispiel von Frankreich dann unterschrieben haben. Und keine Zeitung hat den Text gedruckt. Und sie musste als Inserat im Le Monde rausbringen. Ja. Im Zuge der Kampagne sind nachher auch die Knastbriefe von der Eva an ihre drei Kinder. Also das sind schon fast zwei davon sind schon ältere Kinder gewesen, gell?
Ja, also so 20, 16 und 12, ja. Ich glaube.
Ja. Briefe sind nachher, und an ihren Mann, die Briefe sind nachher rausgekommen im Pariser Frauenverlag, die Femme. Sie sind zuerst rausgekommen in der Doppelausgabe auf Spanisch und Französisch zugleich. Sie sind nachher übersetzt worden und wir möchten daraus ein paar Stellen lesen. Wir können jetzt nicht mehr ganze Briefe lesen wegen der Zeit. Wir können auch das Buch angeben.
Ja, eben, ja, das haben wir gerade gemacht. Also, das Buch, der Titel ist «Tagebuch und Briefe aus einem spanischen Gefängnis». Und rausgekommen ist es beim RAIT, R-A-I-T-H, Literatur. Das ist ein Verlag in München. Und 1975 ist es erschienen.
Mhm. Wird das also wahrscheinlich auch schon wieder schwer sein, aufzutreiben, aber am besten sucht man in Bibliothek und so.
Bibliothek oder Antiquariat oder so. Vielleicht zuerst möchten wir einen Bericht lesen, den sie eigentlich erst später geschrieben hat, nämlich über ihre Verhaftung und ihre Folterung nachher, weil das hat sie gerade am Anfang, wo sie überhaupt hat können schreiben, hat sie über die ersten Tage gar nicht können schreiben, was ihr dort zugestoßen ist. Es ist irgendwie,
ja, und es steht in direkter Beziehung zu dem, was sie jetzt über andere Genossinnen und Genossen sagt, die reingenommen werden, die gefoltert werden. Wie wichtig dass das für die ist, dass sie sich irgendwie frei reden können. Sie hat das nachher auch gemacht.
Sie hat es nachher auch gemacht, aber du hast es vorher auch gesagt, irgendwie ist es verrückt, sofort kann man es offenbar gar nicht in Worte irgendwie bringen, oder? Was dort passiert. Gut. Also das ist ein Brief von ihr, wo im Februar/März 1975 ist veröffentlicht wurde. Sie verhafteten mich in meinem Haus am 16. Sofort nachdem ich bei der Generaldirektion für Sicherheit war, wurde ich in eine Gefängniszelle eingesperrt, vollkommen von der Außenwelt abgeschlossen, und fast unverzüglich kam eine Gruppe, ja, junger von der politischen Polizei, die, während sie mich beobachteten, voller Hass Bemerkungen machten wie: Man sollte Schluss machen mit ihr. Kein Verhör, einfach nichts. Man rechnet mit ihr ab. Ich blieb dort für einige Stunden, in denen mir klar wurde, dass man eine Menge meiner Freunde verhaftet hatte. Man holte mich heraus und brachte mich mit Handschellen gefesselt zum dritten Stock und führte mich in ein sehr großes Zimmer, das verwahrlost war, mit einigen Tischen eingerichtet und ansonsten nichts. Das Zimmer hatte keine Fenster und das künstliche Licht war ganz schwach. Dort waren circa 8 bis 10 junge Männer, jene, die vorher heruntergekommen waren, um mich zu sehen, in Unterhemden und Hemdsärmeln, aber ich konnte nicht viel mehr sehen, weil man mich unverzüglich mit dem Gesicht zur Wand drehte. Man zwang mich, so stehen zu bleiben, mit dem Gesicht an der Mauer, mit erhobenem Kopf, geöffneten Augen und eng zusammenstehenden Füßen. Und man begann mir zu sagen, dass man mir bei der kleinsten Bewegung den Schädel einschlagen würde.
Man beschimpfte mich als Mörderin. Ich sei das Schlimmste, was ein kommunistisches Mannsbild erzeugt habe. Wir werden dich zwingen, die Wahrheit zu sagen. Und dann stürzen wir dich aus dem Fenster und sagen, dass du Selbstmord begangen hast. Ich taumelte. Dann versetzten sie mir Schläge auf den Rücken und stießen mich gegen die Wand. Wenn du dich wieder bewegst, brechen wir dir das Rückgrat. Wenn du erbrichst, wirst du es mit der Zunge wieder aufwecken. Ich weiß nicht, wie lange ich so durchhielt. Die Beine versagten mir. Und ich verspürte einen starken Brechreiz und Schweißausbrüche. Wenn du hinfällst, helfen wir dir mit Fußtritten wieder hoch. Ich fiel einige Male auf die Knie, aber man verdrehte mir die Arme und stellte mich wieder auf die Füße. Ich erinnerte mich, dass ich große Todesangst verspürte und dass jemand mir einen furchtbaren Schlag in den Rücken, Wirbelsäule, versetzte. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Fußboden und jemand hielt mir die Füße hoch. Und fast sofort schütteten sie einen Eimer Wasser über mich aus.
Ich begann zu zittern und hatte ständig Schüttelfrost. Ich konnte mich nicht bewegen, nicht aufstehen, aber das machten sie schon für mich.
Fast stürzte ich auf einen Tisch, aber sie ließen mich nicht los und schoben mich von neuem gegen die Wand, verdrehten mir die Arme. Dein Fidel saugt drei von meinen Brüdern das Blut aus und du hast einen Sohn in Kuba, den Mörderstudent. Er schüttelte mich, packte mich an den Haaren und setzte die allgemeinen Beschimpfungen fort. Dies ging so über Stunden, ich erinnere mich nicht genau. Ich verlor wieder das Bewusstsein und beunruhigte sie dadurch zwangsläufig, denn als ich wieder zu mir kam, waren weitere Leute da und man merkte, dass sie nervös waren.
Ich lag auf dem Fußboden und eine Ärztin neigte sich herunter, dick und stark geschminkt und lachte zynisch. Sie war gerade dabei, mir den Puls zu fühlen und sie schrie mich mit spöttischer Stimme an. »Nichts, nichts, normaler Puls, hören Sie mich, normaler Puls!« Und nach einem flüchtigen Abhorchen fuhr sie fort, indem sie sich an die Leute wandte. »Herz normal, mach nur weiter. Es gibt keinen Grund, das Verhör zu unterbrechen.«
Sie zogen mich hoch und stießen mich von neuem gegen die Wand. Dann sagte die Ärztin zu mir, »Sie brauchen ein Tonikum. Reden Sie, antworten Sie auf das, was man Sie fragt, und ich werde Ihnen dann einen Kaffee geben.« Das Schlimmste an dieser Folter, und das wurde mir auch klar, war, dass niemand während der vergangenen Stunden mich irgendetwas gefragt hatte. Es war eine Art von Aufheizen und ich verstand sofort. Von dort wurde ich in Begleitung von zwei Leuten weggeschleift, durch einen langen Flur bis zum Vorraum eines Arbeitszimmers. Es war ein kleiner Amtsraum, in dem ein Beamter und seine Sekretärin ganz normal bei der Arbeit waren. Sie stießen mich von neuem gegen die Wand, hielten mir die Arme fest, pressten sie an bestimmten empfindlichen Stellen zusammen, was Muskelkrämpfe und Sehschmerzen hervorruft. Sie machten sich darüber lustig, dass ich von dem Wasser durchnässt war. »Sie hat eingenässt, sie ist ein Schmutzfink.«
Mir schmerzte der Kopf sehr und was mich am meisten entsetzte, war die Gleichgültigkeit des Chefs und seiner Sekretärin, die Briefe bearbeiteten, als wäre nichts geschehen. Auf ein Zeichen von irgendjemand öffneten sie eine Tür und führten mich in ein luxuriöses Arbeitszimmer, in dem Seins wartete, ein hoher Funktionär, ich glaube, er ist der Chef der politischen Polizei auf Nationalebene, und Udanzo, Roberto und eine dritte Person waren dabei. Der Wechsel war grotesk. »Du Ärmste, was ist dir passiert? Die sind Bestien. Jetzt ist alles zu Ende. Erzähle uns über die Angelegenheit und schon sind wir alle ruhig.« Besagter Roberto hieß mich in einem Sessel Platz nehmen. »Wir sind human. Wir verstehen, dass du eine Idealistin bist, dass dein Mann eine Geliebte hat und du frustriert bist, und dass du deshalb, und weil du romantisch bist, deine Befriedigung bei denen von der ETA suchst.«
Dies Verhör dauerte 4 Stunden, und es war eine fortgesetzte Demütigung und Verhöhnung. Ein zweites Mal wechselte die Methode. Während einer Nacht versetzten sie mir systematisch Schläge auf den Hinterkopf mit der Handkante. Mit beiden Händen zugleich übten sie Druck auf die Schläfen aus und riefen so große Schmerzen im Innenohr hervor. Eine Unzahl von Ohrfeigen, und außerdem rissen sie mich an den Haaren und schüttelten meinen Kopf. Beim Morgengrauen brachten sie mich zur Zelle zurück. Ich ging wie in Trance, wie ein Boxer nach einem K.O.-Schlag. Ich erinnere mich an fast nichts von diesem Verhör, das begonnen hatte, Verbindungen zur KP und zur ETA und deine Rolle dabei. Während der 9 Tage, die ich im Gebäude der politischen Polizei zubrachte, erduldete ich 17 Verhöre, und bei allen wurde ich gefoltert, außer bei dem letzten, bei dem sie mich nur beschimpften. In der einen oder anderen Weise wiederholten sie das bisher Berichtete.
Mindestens 4 dieser Verhöre wurden im Beisein von Seins durchgeführt, in seinem Arbeitszimmer. Die Szenen, die sich dort abspielten, reichten von väterlichen Bitten bis zu zügelloser Brutalität. Drohungen mit der Pistole, Faustschläge in den Magen, Ausreißen der Haare. Einmal, der Funktionär Roberto führte das Verhör durch, fiel er mir zu Füßen und nahm meine Hände in seine und flehte, du gefällst mir. Du gehst nicht nur als Mörderin ins Gefängnis, sondern auch, weil du mich mit deiner Ablehnung tötest. Dann sagte er, dass ich so gut sei und dass er mich liebe, und er umarmte mich. Dies war eine groteske Situation, die mich an ein Bordell denken ließ. Draußen übergaben sie mich wieder den jungen Athleten. Bei der Rückkehr von einem dieser Verhöre begegnete ich Antonio Duran Velasco mit dick geschwollenen Augen und dem Gesicht voller blauer Flecken. Ich konnte kaum gehen. Von meiner Zelle aus sah ich jemanden gegenüber, der darüber klagte, dass man ihm die Rippen gebrochen hatte, und etwas weiter entfernt bat eine Stimme um einen Arzt, weil auch er Knochenbrüche dieser Art hatte. Auch Signora Nadal wurde stark misshandelt. Ich hörte, wie sie darüber klagte, dass man sie gezwungen hatte, über Stunden hinweg auf den Knien zu kriechen, und sie hatte Spuren der Folter, als sie ins Gefängnis kam. Lydia Falcon, die gerade eine Hepatitis überstanden hatte, bekam Fausthiebe in die Leber versetzt, außerdem in den Magen.
Von allen Folterungen war die der letzten Tage die schlimmste, als sie mir sagten, dass mein Mann verhaftet war, dass sie ihn, als sie ihn festnahmen, erschießen mussten, und wenn ich nicht redete, hätten sie kein anderes Mittel, als meine 12-jährige Tochter mitzunehmen. Sie gaben mir alle möglichen Erklärungen, um glaubhaft zu machen, dass es, obwohl das Gesetz es verbietet, einen speziellen Paragraphen gebe, der erlauben würde, ein Kind zu verhören, wenn der Vater und die Mutter verhaftet sind. Eine andere Art des Terrors war es, als die Notiz in den Zeitungen erschien. Ich konnte sie nicht lesen. Aber schnell wurde mir klar, dass man ungeheure Lügen über mich verbreitete, denn es kamen nun graue, normale Polizei, und die begannen gegen das Guckloch der Zellentür zu spucken und sagten, man soll sie erschießen und später sagen, dass sie fliehen wollte. Sie soll nicht mehr reden können, wenn sie hier herauskommt. Ich erinnere mich, dass ich vor Angst wie gelähmt war und dass ich es nicht einmal mehr wagte, zur Toilette zu gehen.
Diesen Bericht habe ich am 9. Tag vor dem Militärrichter abgegeben. Ich wurde anschließend in das Gefängnis gebracht, wo ich 17 Tage verbrachte, von der Außenwelt isoliert in einer Zelle, sodass meine Isolierung insgesamt 26 Tage betrug. In dieser Phase machte ich eine Depression durch, die eine Folge des von mir Erlebten war und sogar von dem Gefängnisarzt bestätigt wurde. Auch heute noch sind die Freundinnen Maria Luz Fernandez, die sehr stark gefoltert wurde, und Rosalia Fernandez weiterhin isoliert. Soweit ihr Bericht über ihre eigene Folterung vor gut 10 Jahren.
Ja, da wird also am Anfang von diesem Bericht steht, wo auf der rechten Seite anfängt, steht auf der linken Seite ein Zitat, und das werde ich doch auch noch schnell lesen. Also das ist ein Zitat. Wenn man die Gefängnisse der verschiedenen Länder betrachtet und ihre Bedingungen miteinander vergleicht, so wird man ohne Zögern feststellen, dass es nirgends ein so gerechtes, katholisches und menschliches gibt, wie das, welches von der nationalen Bewegung für unsere Häftlinge eingerichtet wurde. Francisco Franco.
Und jetzt eine Musik, Mercedes Sosa, Todavía cantamos.
Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. de dónde se han ido. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
Die erste Strophe von dem Lied übersetzt: Noch singen wir, noch fordern wir, noch träumen wir, noch hoffen wir, trotz der Schläge, die unserem Leben der Geist des Hasses versetzte, um die Menschen, die wir lieben, ins Vergessen zu verbannen. Eben, Eva Forest hat Briefe geschrieben an ihre nächsten Leute, ihre Kinder, ihren Mann. Du hast das Buch kürzlich gelesen. Und ich glaube, ein paar Abschnitte aus deinen Briefen hättest du gerne noch gebracht, weil sie dir besonders irgendwie Eindruck gemacht haben.
Ja, ein paar wenige, also, wobei ich finde das ganze Buch eigentlich lesenswert. Oder? Ich würde jetzt einfach ein paar kurze Sachen daraus noch vorlesen. Ich kann nicht denken, wenn mich keine Fakten der äußeren Welt erreichen, von denen mein Denken sich nähren könnte. Mein Gehirn ist wie betäubt, und ich bin in Gefahr durchzudrehen, da sich mein geistiger Horizont immer mehr verengt. Mein Gehirn ist von einer tödlichen Klammer bedroht. So ähnlich muss der Wahnsinn sein. Ich ahne mit Entsetzen, wie das sein mag, was man Gehirnwäsche nennt. Genau dies. Man verengt sich immer mehr bis zu dem Augenblick, wo man völlig paralysiert ist. Das ist es, was mit mir passiert. Ich leide an einer Art Paralyse des Denkens und der Sinne. Ich ziehe mich in einen Kokon zurück, der mich einschläfert und abstumpft. Ich werde innerlich ganz schlaff. Von Zeit zu Zeit mache ich eine Anstrengung, um mich wach zu rütteln. Ich zwinge mich, in der Zelle auf und ab zu gehen, wie ich es in den ersten Tagen tat. Ich zähle meine Schritte. Alles im Versuch, diesem Marasmus zu entfliehen. Aber was mich das kostet. Ich bin schon so weit, dass ich, welche Deformation, auf die Verhöre warte.
Die Dunkelheit bricht schnell herein. Ich schreibe euch fast ohne Licht. Draußen hört man den Lärm hin- und herlaufender Leute, die die Mülleimer abholen. Es sind Frauen, ebenfalls Häftlinge. Sie schreiben, sie schreien, scherzen und lachen. Ich schäme mich, dass ich 3/4 meiner Zeit damit zubringe, nichts zu tun oder bestenfalls an Banalitäten zu denken, schlechte Bücher zu lesen, während ihr in Sorge und Angst sein müsst. Welch eine Katastrophe ist über uns hereingebrochen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, als mich in diese Dinge zu stürzen, die mich nicht interessieren, absurde Bücher von Pereda und Ricardo León zu lesen und zu versuchen, zu überleben. Mein Problem ist das Gegenteil von eurem. Ich habe nichts zu tun und ihr geht in Arbeit unter. Was uns in diesem Augenblick verbindet, das ist der gemeinsame Wunsch, dieser Albtraum möge schnell vorübergehen und unsere unendliche Liebe zueinander. Welch Seltenheit in dieser entmenschlichten Welt. Papa ist in meinem Herzen immer gegenwärtig, ein bisschen wie die Abziehbilder, die ihr überall in der Küche an die Wände geklebt habt, was mich in Wut brachte, weil es unmöglich war, sie wieder abzulösen. Erinnert ihr euch?
Es muss kurz nach 8 Uhr sein. Eben hat die Sirene einer Fabrik in der Nähe geheult. Dies ist eine Art Sirene, wie ich sie seit Jahren nicht gehört habe. Ich glaubte, dass die Fabriken solche Sirenen heute nicht mehr verwendeten. Sie rief in mir viele Kindheitserinnerungen wach, aus der Zeit, als wir in Barcelona lebten und ich sie ganz früh morgens im Bett liegend hörte. Eine ganze Flut von Reminiszenzen, die Fabrik, der Streik, mein Vater, der leidenschaftlich vom Streik der Arbeiter sprach, die furchtbaren Bedingungen, unter denen sie arbeiteten. Das bringt mich zu den herrlichen Samstagvormittagen zurück. Es ist noch nicht lange her, wie lange, 2, 3, 7 Monate, als wir das Kapital lasen und beinahe weinten bei der Schilderung des unterdrückten Proletariats in einem vom Fieber der Industrialisierung geschüttelten England. Erinnert ihr euch, ihr, die ihr noch jung und unerfahren seid? Diese Sirene hat einen strafenden, peinigenden, sich ausbreitenden und vertiefenden Ton, der einen Augenblick anhält und dann nachlässt. Er beschreibt eine Art Kurve. Während des Krieges, in diesem so fernen, beinahe legendären Krieg, von dem ihr erzählen gehört habt, war dies die Alarmsirene. Jetzt heult sie um 8 Uhr, zu Mittag, um 2 und um 6 Uhr. Ich denke auch an meinen Vater, den hochherzigen Anarchisten, den hervorragenden Maler des Elendslebens in den Vorstädten. Manche seiner Bilder sehe ich noch vor Augen. Frauen, die die Fabrik verlassen, Hafenarbeiter und so weiter. Wenn ich hier herauskomme, von wo eigentlich, werde ich durch das Stadtviertel laufen, um zu sehen, was für eine Fabrik es ist und wo sie liegt. Genau genommen kann ich nicht einmal feststellen, in welchem Stadtviertel ich mich befinde. Ich weiß wohl, es ist im Zentrum, aber das ist auch alles.
Ist das alles? He? Mit dem Krieg hat es gemeint, der Bürgerkrieg, oder?
Der Bürgerkrieg, ja.
Der sogenannte Bürgerkrieg.
Wo ihr Vater ist.
Also der Widerstand gegen Franco, ja. Putsch und der Kampf für die Revolution in Spanien. Und jetzt, weil es eigentlich als einziges ganz gut daher passt, nochmal ein Lied von der Mercedes Sosa. Nein, sie singt das nur, es ist von der Violeta Parra, einer anderen ganz grossen lateinamerikanischen Sängerin. Es heisst Corazón Marito, verfluchtes Herz.
Corazón contesta. ¿Por qué palpita así? ¿Por qué palpitas como una campana que se encabrita así? ¿Que se encabrita? ¿Por qué de aquí? Ay, ¿no ves que la noche la paso en vela así? La paso en vela como en mar violento. Las calles ¿Cuál es mi pecado? A maltratarme así, a maltratarme como el prisionero por los gendarmes, sí, por los gendarmes quieres matar. Ay, pero a ti te ocultan duras paredes, sí, duras paredes, y mi sangre oprime entre tus redes. Sí, entre tus redes, ¿por qué no cedes? Ay, corazón maldito, sin miramiento, sí, sin miramiento, ciego, sordo y mudo de nacimiento, sí, de nacimiento, me das tormento.
Ja, es ist 1:01. Aus aktuellem Anlass geht die heutige Skala noch ein paar Minuten länger.
Was, noch ein paar Minuten? Noch eine Stunde länger?
Noch eine Stunde länger.
Yeah, black fur hat, very red lipstick, running through the streets, shouting at the world, running everywhere, running like a squirrel. A military ruler, when she interrogates you, you can never fool her. Stare into her eyes, burning with desire, she cuts me down these sides with machine gun fire. Cuban rebel, rebel.
Das war das Cuban Rebel Girl von Panther Burns, Tough Falco.
Es kam eine Meldung über den Ticker gekommen. Wir sind rausgestürzt und haben die abgerissen. Willst du es rasch vorlesen, Jan?
Hamburg AP. Mitglieder der linksextremistischen revolutionären Zellen haben sich am Sonntagmorgen zu einem Brandanschlag auf die Hamburger Polizeifachdirektion 624 bekannt, die sich mit Verstößen gegen das Ausländerrecht und der Verfolgung von Schlepperorganisationen befasst. Das Feuer, das von den drei Brandsätzen mit Zeitzündern ausging, erfasste zahlreiche Ermittlungsakten, am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt. An die Wände des Hauses an der Martinistraße 40 in Hamburg-Eppendorf hatten die Täter mit roter Farbe gegen Razzien, gegen Abschiebung RZ, revolutionäre Zellen, an die Wand geschmiert. Die Buchstaben RZ seien von einem fünfzackigen Stern umgeben gewesen.
Ja, nachher unterstellt man uns doch immer, wir sind gegen irgendwie unterschwellig gegen die Polizei eingestellt. Aber für das ein für alle Mal zu widerlegen, finde ich, wir sollten jetzt doch auch noch den Fahndungsaufruf, der nachher kommt, rasch verlesen.
AP. Nachbarn beobachteten der Polizei zufolge bei dem Gebäude zur fraglichen Zeit eine verdächtige Person. Kläfs sagte, die Polizei habe eine ausgedehnte Fahndung gestartet, die jedoch ergebnislos verlaufen sei. Die Polizei sucht nach einer 15 bis 55,
55
Jahre alten männlichen oder weiblichen Person, 180 bis
185
cm groß, mit dunkelblonden
schwarzen
Haaren,
hellgrau.
Sie habe einen dreiviertel langen
alten
Anorak und eine helle Hose getragen. Hinweise nimmt die Hamburger Polizei entgegen. Über den südländischen Typ mit nordischem
Habitus. Es war ein skandinavischer Typ.
Kein südländischer.
Was willst du da überhaupt? Mit Töpfmontur.
Nein.
Gesucht wird ein kleines Kind oder Kinderwagen mit Regenschirm.
Richard Hell, Liars Beware.
Meinst du, die Leiter hebe? Die muss nur einmal heben. Meinst du, sie hat genug lang?
Scalas, Skala, die Leiter.
Jeden Sonntag um 12 Uhr. 88,1.